Herzlich willkommen zur 17. Folge von Current Affairs. Heute spricht Jan Beinfor mit Carsten Bödecker über dessen Jahr in der Antarktis und wie man zu so einem außergewöhnlichen Job kommt.
Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Current Affairs. Ich bin Jan Beinfor. Unser heutiger Gast ist Alumni. Er hat also sein Studium der Elektrotechnik längst hinter sich gebracht. Und was wir heute zum Thema machen wollen? Er hat beruflich ein Jahr in der Antarktis verbracht. Willkommen, Carsten Bödecker.
Hallo, danke, dass ich hier sein kann.
Schön, dass du hier bist. Wie immer starten wir gerne mit ein paar Kurzfragen. Bist du Frühaufsteher oder Nachteule?
Eher Nachteule. Aber mit Frühaufstehen habe ich auch kein Problem.
Kaffee oder Tee?
Na, Tee. Ich habe die komplette Unizeit ohne Kaffee überstanden.
Wow. Sommer oder Winter?
Ja, da gern den Winter.
Berge oder Meer?
Ja, ist schon schwieriger. Eigentlich beides schön. Aktuell ist es eher das Meer, aber gerne auch die Berge.
Okay. Ein Jahr in der Antarktis. Was hast du da gemacht?
Ja, ich habe 2022 ein Jahr in der Antarktis gearbeitet, auf der deutschen Forschungsstation Neumayer 3.
Was heißt denn gearbeitet? Was macht man da?
Also diese Forschungsstation ist eine ganzjährig betriebene Forschungsstation vom Alfred-Wegener-Institut. Und diese Station muss halt das ganze Jahr über am Laufen gehalten werden. Und ich war ein Jahr dort für IT, Kommunikation, Funk auf dieser Station zuständig.
Das heißt, du hast, wie kann man sich das vorstellen, die Rechner gewartet, am Laufen gehalten?
Ja, es ist eine große Bandbreite an Aufgaben. Das geht halt los von, die Leute kommen an der Station, gerade im Sommer. Also wenn man da jetzt mal einmal unterscheidet, hauptsächliche Unterscheidung Sommersaison, Wintersaison. Sommersaison, der antarktische Sommer von November bis Ende Februar. Und die restliche Zeit ist dann die Wintersaison. Und so eins von den ersten Aktionen, wenn Personen neu auf der Station ankommen, erstmal Netzwerkzugänge. Das heißt WLAN, irgendwie Rechner anmelden, dass sie überhaupt Internet bekommen. Da ist halt auch die große Bandbreite. Es kann sein, dass mit dem Drucker was nicht funktioniert, dann ist man da auf einmal für zuständig. Parallel, wenn Flugbetrieb ist, den Flugfunk betreuen, dass ja da die Piloten informiert sind. Des Weiteren haben wir an der Station und im Stationsumfeld kein Handynetz. Also es gibt halt da keinen Mobilfunkanbieter. Das heißt, alle Personen, die rausgehen, nehmen ein Funkgerät mit. Je nachdem, wie das Wetter ist und welche Entfernung, kommt ein GPS-Gerät mit. Und da ist dann auch entsprechend der IT-Ingenieur für zuständig, dass diese Geräte auch ja gewartet sind, dass sie funktionieren, dass sie aktuell sind und dass entsprechend auf der Stationsseite auch jemand da ist, der diese Funksprüche dann entgegennimmt. Und das ist so hauptsächlich der tägliche Betrieb. Ansonsten auch alles von mal den Lötkolben schwingen, weil sich auf irgendeinem Forschungsmessgerät ein Kondensator gelöst hat, den man dann wieder anbringen muss, weil man nicht mal eben ein Ersatzgerät beschaffen kann. Das kann halt bis zu einem Jahr dauern, bis dann Ersatzteile an der Station sind. Deshalb ist auch sowas Teil der Aufgabe.
Das heißt, du hast gewissermaßen in der Station Position gehalten, während andere unterwegs waren.
Genau, also das wäre jetzt der Part Funk und Kommunikation. Das heißt, ich war eigentlich für dieses eine Jahr der Hauptansprechpartner an der Station, wenn jemand draußen im Feld unterwegs war. Heißt natürlich nicht, dass ich nicht rausgekommen bin, aber wenn ich halt raus wollte, dann hat man meistens sich wen anderes gesucht, der halt in der Zeit den Funk übernimmt. Und somit war es halt einfach nur, die Verantwortlichkeit liegt bei mir. Ich hatte auch meistens dann Tag und Nacht ein Funkgerät bei mir, dass wenn jemand sich meldet, dass ich das auch direkt mitkriege. Und somit war man da halt so die Kommunikationszentrale.
Ein Jahr in der Antarktis. Warum eigentlich ein Jahr?
Ja, wie ich eben schon gesagt habe, wir haben halt die Sommersaison und die Wintersaison. Und jetzt kann man natürlich auch nur in der Sommersaison in die Antarktis fliegen und da seine Arbeiten erledigen. Das ist dann meistens sind es dann irgendwelche Forschungsprojekte, die kurzzeitig laufen. dass da die Wissenschaftler dann für 3-4 Wochen an die Station kommen, ihre Messung machen, ihre Proben nehmen, ihre Messgeräte warten und ausbringen und dann halt wieder abreisen. Das geht aber nur in der Sommersaison, weil in der Wintersaison wird der Flugbetrieb eingestellt, irgendwann friert das Meereis zu, das heißt Schiffe kommen auch nicht mehr so nah ran und das ist dann halt eine Zeit von circa 8 Monaten, wo man abgeschnitten ist von der Außenwelt. Das heißt, man kann entweder halt die Sommersaison machen oder halt dann ein ganzes Jahr. Und ich war halt Teil von dem Überwinterungsteam, was halt ein Jahr auf der Station verbringt, um entsprechend da die Station am Laufen zu halten und da zu sehen, dass die ganzen Messinstrumente weiterhin gewartet werden, weiterhin laufen. Und insgesamt waren wir zu 9 in der Überwinterung.
Wie sieht das auch aus auf dieser Station? Wie ist man da untergebracht?
Also im Winter mit den 9 Personen, da hat jeder sein eigenes Zimmer. Wir hätten sogar Platz, dass sich jeder quasi 2 Zimmer nehmen könnte, weil die Station halt für circa 50 Personen ausgelegt ist, die da übernachten könnten. Das ist dann meistens im Sommer der Fall. Da sieht es dann anders aus. Das sind teilweise dann 4 Bettzimmer, wo man untergebracht ist, wobei da auch bei der Belegung drauf geachtet wird, dass das entweder irgendwie so ein bisschen auch von den Arbeitszeiten her zusammenpasst, also dass die Techniker, die morgens aufstehen, dann nicht gerade mit den Wissenschaftlern zusammen sind, die bis spät in die Nacht noch ihre Messfahrten machen, dass das halt ein bisschen zusammenpasst und zudem haben wir auch noch sogenannte Kabausen. Das sind quasi die Wohnwegen der Antarktis, würde ich mal sagen. Das sind so kleine Container oder Glasfaserhütten auf großen Schlitten. Also so Seekontainergröße sprechen wir da, also diese 20-Fuß-Container, falls jemand sich da was drunter vorstellen möchte von der Größe. Die dann zur Not auch noch zur Verfügung stehen. Und es gibt einige aus den Sommerteams, die sagen, nee, ich übernachte gern da. Da bin ich halt, habe ich so meine Ruhe, ist dann auch mit 2-3 Personen belegt. Aber so kann man auch die Station ein bisschen entlasten, dass das nicht alles voll belegte Viererzimmer sind. Als Überwinterer hat man so ein bisschen die Premium-Karte, wenn die Nachfolger kommen, dann ist man ab da in der Doppelbelegung. Das heißt, man teilt sich dann in der Regel mit dem Nachfolger das Zimmer einfach auch da wieder, dass das vom Tagesablauf her passt, dass der auch so ein bisschen das mitkriegt, beim Funker das Funkgerät irgendwie dabei zu haben oder bei der Technik, die haben einen Alarm von der Station auf dem Zimmer. Falls halt nachts irgendwie ein Fehler auftritt, dann kriegen die einen Alarm und haben quasi Bereitschaft, dass sie dann rausgehen und gucken, was mit der was jetzt da irgendwie an der Station irgendwo, welcher Wasserbehälter jetzt gerade meint, da irgendwie, dass zu wenig Wasser drin ist oder sowas, dass die halt da direkt mit angelernt werden. Aber ansonsten in der Überwinterung Einzelzimmer, man kann sich so ein bisschen herrichten, man kann auch ein bisschen mehr mitnehmen als nur irgendwie so ein 20 Kilo Gepäckstück. Das heißt, es gibt da auch die Möglichkeit, sich noch ein bisschen Deko mitzunehmen. Wenn man jetzt überlegt, ein Jahr, da fallen dann so Sachen wie Ostern, Geburtstag, Weihnachten rein. Das heißt, vielleicht kriegt man noch das ein oder andere Geschenk auch von der Heimat mit, dass man da was zum Auspacken und sich drüber freuen hat. Und das so ein bisschen zur Unterbringung an der Station.
Also zu 9 einen ganzen Winter alleine in der Antarktis gewissermaßen. Und was kommt noch dazu? Du hast eben von Tag und Nacht gesprochen.
Ja, also Tag und Nacht. Man muss natürlich auch gucken, wir sind da so weit südlich, dass wir dann auch Polarnacht und Polartag bekommen. Das heißt, Polarnacht, die Sonne kommt nicht über dem Horizont und Polartag, die Sonne geht nicht unter, bleibt halt dauerhaft über dem Horizont. Und jetzt bei der Position, wo die Neumayer 3-Station steht, ist ähnlich zum Nordkap. Und da haben wir so 2 Monate Polarnacht, 2 Monate Polartag. Wenn man dann weiter Richtung Südpol geht, da wird es dann extremer. Also direkt am Südpol ist quasi nur Polarnacht oder Polartag. Aber da, wo die Station ist, ist das halt ein halbes Jahr. Und aus eigener Erfahrung würde ich sagen, also die Polarnacht ist die bessere Zeit. Man hat zur Mittagszeit Morgendämmerung, die schön anzusehen ist. Es ist halt nachts dunkel, dass man die Sterne, die Milchstraße sehen kann. Wir hatten noch Glück, dass wir das ein oder andere Mal Polarlichter hatten. Und die sind halt auch sehr schön anzusehen.
Also mit 9 Personen, abgeschnitten vom Rest der Welt, in der Kälte und dann fast immer alles noch dunkel.
Ja, wie gesagt, also 2 Monate, die Polarnacht. Aber sie kündigt sich langsam an, geht dann langsam wieder. Als die Sonne das erste Mal über den Horizont gekommen ist, waren wir dann alle draußen auf dem Stationsdach, haben uns den Sonnenaufgang angeschaut. Und ja, das sind halt auch schöne Erlebnisse dann. Und zum Thema kalt kann man natürlich sagen, also die Station ist beheizt, die Station ist isoliert. Und somit ist es zwar die Antarktis, gerade mit der Kälte, ohne irgendwie groß Nahrungsmittel, ein sehr lebensfeindlicher Ort. Aber mit der Station im Hintergrund lässt es sich da dann doch ganz gut aushalten. Ich meine, wir hatten gute Verpflegung, wir hatten einen eigenen Koch dabei, war halt einer von den 9 Personen, der sich halt da bei uns um die Verpflegung gekümmert hat, der auch versucht hat, dass jeder seinen Vorlieben entsprechend auch was bekommen hat, sei es vegan, vegetarisch oder dann doch gern mal irgendwas mit Fleisch. So hat man dann dieses eine Jahr bzw. die 8 Monate Abgeschiedenheit auch gut überlebt oder überstanden. Überlebt klingt jetzt so ein bisschen dramatisch. Nein, also wir waren gut versorgt, wir hatten die Station, wir haben uns alle gut verstanden und ja, also man muss sich halt auch so ein bisschen da dann abstimmen, sich zusammenraufen manchmal. Wie es halt auf der Arbeit in der Familie ist, man hat auch mal einen schlechten Tag, muss ich sagen, drüber reden hilft. Und ja, Geburtstage haben wir groß gefeiert, weil man ja doch irgendwie auch die Freizeit gestalten muss. Also es ist jetzt nicht, ich arbeite ein Jahr da, also muss es ja auch die schlimme, harte Arbeit sein. Nein, man darf auch die Freizeit genießen. Teilweise ist es auch angenehm, das Dienstliche mit dem Schönen zu verbinden. Zum Beispiel die Geophysikerinnen, die mit dabei waren, die hatten eine Messstation in der Nähe von der Pinguinkolonie. Und da das aber so weit von der Station entfernt ist, dass man da nicht alleine hingeht, brauchten die auch dann immer jemanden, der mitkommt, dass sie halt mindestens zu zweit unterwegs sind. Und das war natürlich auch was sich angeboten hat. Dann ist man mit rausgefahren, die haben ihre Daten abgerufen. Und dann hat man hinterher noch mal ein bisschen Pinguine geguckt, da dem Treiben zugesehen, wie die kleinen Küken dann auch wachsen über die Zeit und ist dann wieder zurückgefahren.
Mhm, ja, spannend. Das heißt, ihr hattet gewissermaßen da auch einen ganz normalen Arbeitstag und dann einen ganz normalen Feierabend und entsprechend Freizeit.
Also prinzipiell muss man sagen, eigentlich 7 Arbeitstage die Woche. Weil jeder Tag ist Arbeitstag. Man kann jetzt nicht sagen, okay, heute mache ich mal keinen Funk. Das ist halt nicht ganz so einfach. Sicherlich haben wir auch versucht, dass das Wochenende etwas ruhiger ist, dass man da nicht die großen Arbeiten hat. Samstags nachmittags war dann immer Stationsputz, dass die Station auch sauber bleibt. Und ja, der Sonntag ist dann meistens etwas ruhiger. Aber gerade bei der Wissenschaft da ist ja 2 Geophysikerinnen, ein Meteorologe und ein Luftchemiker. Die hatten halt täglich ihre Observatorien zu betreuen, zu kontrollieren. Bei den Meteorologen täglich Wetterbeobachtungen. Der Luftchemiker hatte sein Observatorium 1,5 Kilometer von der Station entfernt. Das heißt, er hatte immer einen kleinen Fußmarsch dahin. Und somit war halt jeden Tag auch was zu tun. Und gerade wenn jetzt ja irgendwie eine Woche, zwei Wochen schlechtes Wetter war und wenn dann halt genau der Sonntag das gute Wetterfenster war, dann hat das auch keinen interessiert, dass das jetzt der Sonntag war. Man war froh, dass das Wetter endlich gut war, dass man seine Arbeiten erledigen konnte. Und da war dann auch ja vorher ein bisschen Koordination, weil immer jemand in der Station bleiben muss, dass das gewährleistet ist, weil wir da nicht nur für den Funk, sondern auch für den Brandschutz, den wir selber sicherstellen, für die Station. Und ja, das hat dann auch immer ganz gut geklappt.
Das heißt, durch solche Regelmäßigkeiten wie samstags wird geputzt, dann kann man sich vielleicht doch noch dran erinnern, was für ein Wochentag gerade ist. Und der Rest ist halt dann einfach wetterabhängig.
Ja, also so ein bisschen den Wochentag, klar, hat man das noch verfolgt, aber es war jetzt nicht die wichtige Information, würde ich mal so sagen.
Jetzt ist es ja wahrscheinlich nicht so, dass ihr alle einfach da hingeflogen oder mit dem Schiff hingefahren seid und dann wart ihr da und dann musstet ihr machen. Sondern woher wusstet ihr, was ihr da können müsst?
Ja, also einmal sind es ja die 9 Personen, die Wissenschaft hatte ich eben schon erwähnt, daneben dann ein Koch, eine Ärztin, eine Schiffsbetriebsingenieurin, ein Elektroingenieur und ein IT-Kommunikationsingenieur, dass man halt so alles, was an der Station anfällt, abgedeckt hat. Und das geht halt wirklich von, der Drucker geht nicht, das Skidoo fährt nicht.
Was ist ein Skidoo?
Ein Skidoo ist ein Motorschlitten, also quasi das Motorrad der Antarktis.
Ah.
Wir haben als Fahrzeuge, gibt es halt einmal die Skidoos, die haben vorne Kufen, hinten eine breite Kette als Antrieb. Dann gibt es die Pistenbullis, das sind quasi die LKWs, die Pistenraupen, wenn man größere Lasten ziehen muss. Das sind so die Hauptfahrzeuge, die wir da zur Verfügung haben. Und das war dann ja auch im Verantwortungsbereich des Elektroingenieurs und der Betriebsingenieurin, dass diese Fahrzeuge laufen, wo man jetzt auf dem Festland in Deutschland jetzt nicht unbedingt einen Ingenieur dran setzen müsste, aber es ist halt die Bandbreite der Aufgaben, die es da nötig macht, dass es eine Ingenieursstelle ist, weil es eben nicht nur, ich muss da mal eben einen Schlauch wechseln, was zugegebenermaßen in der Antarktis auch nicht mal eben ist. Es ist alles doppelt so schwer und dauert dreimal so lang, als würde man es hier bei warmen Temperaturen machen. Aber weil halt die Bandbreite so groß ist, auch mit dem Verantwortungsbereich, daher sind es halt entsprechend Ingenieursstellen, die da besetzt werden. Und ich fand eigentlich diese Arbeiten immer so eine angenehme Abwechslung auch. Dann steht man doch mal wieder in der Werkstatt und schraubt was und lötet was, was dann doch eine ja sehr angenehme Abwechslung zu dem ganzen Tag nur am Rechner sitzen ist.
Das heißt also, man versucht da irgendwie 9 Leute auszusuchen, die irgendwie alle zusammen alles können, so ganz grob gesagt.
Ja, also dass man halt die ganze Bandbreite abdeckt und ja, es wie man schon sieht, es gibt für jeden Fachbereich dann irgendwie eine Person. Das heißt, untereinander ist dann auch viel Abstimmung und man hilft sich gegenseitig. Und selbst bei dieser Bandbreite wird man jetzt nicht mal eben dann in der Antarktis ausgesetzt, sondern es gibt eine 4-monatige Vorbereitungszeit, wo zum einen fachspezifische Sachen gelernt werden, beispielsweise bei den Ingenieuren die Reparaturen an den Fahrzeugen. Jetzt bei mir, weil ich halt hauptsächlich den Part IT und Kommunikation gemacht habe, war es dann die Telefonanlage, wo man noch eine Schulung für bekommen hat. Die ja, Satellitenanbindung, wo es eine Schulung für gab, weil das halt die Hauptkommunikations Einrichtung ist, wenn die nicht funktioniert, dann haben wir keine Kommunikation, ist jetzt etwas übertrieben gesagt, weil es noch eine Backup-Lösung und eine Backup-Lösung für die Backup-Lösung gibt. Also man hat da deutliche Redundanzen auch verbaut, aber trotzdem die Hauptanbindung, das ist das, wo dann auch die ganze Wissenschaftsdaten übertragen werden, die Kommunikation mit der Heimat drüber läuft, dass das läuft. Dann gab es noch ja, für alle Vorbereitungen. Zum Beispiel ging es nach Österreich auf einen Gletscher, wo wir ein bisschen auf das, ja, aufs Eis vorbereitet wurden. Das heißt, wie bewegt man sich auf dem Eis mit Steigeisen, mit Eispickeln? Wie erkundet man neue Bereiche? Nicht, dass es für uns jetzt vorgesehen war, dass wir jetzt die große Erkundung da machen, aber man muss vorbereitet sein. Das heißt, falls doch sowas mal ist, wie erkundet man jetzt was Neues und auch wie rettet man eine Person, sollte sie in eine Spalte gestürzt sein? Weil wir bewegen uns da an der Station auf dem Schelfeis. Das Schelfeis ist der Teil vom antarktischen Gletscher, der auf dem Ozean aufschwimmt, und der ist halt in Bewegung. Und es kann sein, dass dann von der Küste aus das Ganze einreißt, da irgendwelche Spalten sind, die dann wieder mit Schnee zugeweht werden, die man nicht sieht, dass, falls da wirklich was passieren sollte, dass man dann auch ausgerüstet ist und auch vorbereitet ist. Auch wenn das auch meistens die nicht erkundeten Bereiche betrifft, weil in den erkundeten weiß man, wo Spalten sind, die sind dann gesperrt oder sie sind halt spaltenfrei. Dann hatten noch zwei von uns ein Krankenhauspraktikum, weil wir haben eine Ärztin dabei, aber eine Ärztin alleine, sie braucht Assistenz, und da hatte dann die Geophysikerin und der Koch quasi ein Krankenhauspraktikum gemacht, dass sie auch da vorbereitet sind, falls operiert werden muss, dass sie da assistieren können. Und das haben wir auch monatlich geübt. Das heißt, wir hatten da, wären da auch nicht auf uns allein gestellt gewesen, sondern durch diese ganzen Kurse hat man Ansprechpartner hier in Deutschland, die man anrufen kann. Man hat Vorgesetzte, die man zur Not auch nach Feierabend noch anruft. Und wir haben auch für die Ärztin ein Klinikum in Bremerhaven als Backup. Die haben von uns wenn wir es einschalten, eine Videoübertragung. Die kriegen das EKG als Live-Daten übertragen. Das heißt, da kann sich dann auch ein Arzt hinsetzen, quasi live bei dieser Operation zugucken oder bei der Untersuchung zugucken und da dann auch aus der Ferne noch assistieren, Daten überwachen oder auf die Daten nochmal draufschauen. Ähnliches für zahnärztliche Sachen. Das heißt, da hat unsere Ärztin nochmal einen Zahnarztkurs gekriegt in einer Zahnarztpraxis, dass sie auch da fit ist. Weil, wie gesagt, wir waren halt die neuen Leute und mussten halt da für alles vorbereitet sein und lieber vorbereitet sein und es nicht brauchen, als dass dann hinterher irgendwo was fehlt. Wenn wir jetzt bei der Ärztin sind bezüglich Operationen, das war jetzt nicht in meiner Überwinterung, aber es gibt, was auch erzählt werden darf. Also es gab eine Operation an der Station, ich weiß jetzt nicht genau, welches Jahr es war, da haben sie an der Station, das war allerdings dann im Sommer, eine Sprunggelenksfraktur operiert, hatten da aber gerade auch den Luxus, dass sie mit drei Ärzten an der Station waren. Das heißt, es war der ausscheidende Arzt, der Nachfolger war schon da in der Einarbeitung, und einer von den die quasi die Überwinterung von Seiten des Alfred-Wegener-Instituts betreuen, der Tim Heitland, der war auch an der Station, der ist auch Arzt, hat auch schon in der Vergangenheit an der Station überwintert, ist jetzt für die Koordination von der Überwinterung zuständig. Das heißt, da haben die dann wirklich eine OP in der Station durchgeführt. Ansonsten muss man sagen, ist, glaube ich, da eher die Regel, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich hatte auf einmal den Arm quasi in der Schiene drin und alle so, oh, was ist passiert? Ja, es war halt einfach das Ellenbogengelenk nicht ganz in Ordnung. Wäre man hier zum Hausarzt gegangen, das wäre so, oh, kannst du bewegen? Ja. Hast du Schmerzen? Nein. Ja, dann komm in 2 Wochen nochmal wieder, wenn es da nicht besser geworden ist. Aber da möchte man es nicht riskieren. Also zur Sicherheit einmal geschient. Wir schienen das jetzt für 5-6 Tage und danach ist es definitiv in Ordnung und wir kommen gar nicht in dieses Problem rein, dass wir ein Problem haben. Das heißt, das sah dann im ersten Moment etwas wild aus. Aber es hat halt mehrere Vorteile. Erstens, es kommt gar nicht zu einem Problem. Und selbst wenn jetzt man sagen würde, okay, das war halt gar nicht notwendig, man hat sich nochmal mit den Materialien auseinandergesetzt, was halt auch ein wichtiger Punkt ist. Das heißt, auch wenn es nicht nötig ist, ich gucke trotzdem einmal, oder die Ärztin hat dann mit Assistenz nochmal da quasi den Arm dann geschient. Und so war halt da auch nochmal eine Übung da. Das Material ist eh mit Ablaufdatum und wird sonst entsorgt. Und dann wurde es wenigstens da auch sinnvoll genutzt. Und so hat man auch solche Situationen, was halt hier, also da wird man teilweise noch nicht mal zum Arzt gehen dafür. Und da war das, ach hier, guck mal, ja, komm mit. Vor allem, wenn man überlegt, im Winter 9 Personen, eine Ärztin. Also manchmal habe ich hier im Wartezimmer mehr Leute sitzen, als da insgesamt waren. Also von daher muss man sagen, eine gute Versorgung. Plus dann halt mit Telefonjoker in der Hinterhand. Ich glaube, da braucht man sich keine Sorgen drüber machen.
Wie bist du denn darauf gekommen? Du hast ja auch hier an der Uni Elektrotechnik studiert und dann hast du dir irgendwann gesagt, hey, mit dem Studium, da kann ich doch jetzt auch in die Antarktis.
Ja, ganz so war es nicht. Also meine, wer denkt schon mal eben an die Antarktis, da fahre ich hin. Ich hatte damals eine Dokumentation gesehen über die Neumayer Station und das war mehr so, die arbeiten da. Wie arbeiten die da? Wie kommt man da hin? Wo muss ich mich, also noch gar nicht irgendwie dran gedacht, okay, da gibt es bestimmt einen Elektroingenieur oder so. So weit war der Gedanke da nicht. Das war halt nur so, okay, die arbeiten da. So, und da muss ich sagen, damals, ich kannte das Alfred-Wegener-Institut noch nicht und habe dann auch erstmal irgendwie gesucht, diese Stelle zu finden. Mittlerweile hat der ein oder andere von dem Alfred-Wegener-Institut schon im Rahmen von der Mosaik-Expedition von der Polarstern gehört. Das war vor einigen Jahren relativ groß in der Presse. Das heißt, da ist es schon etwas bekannter mittlerweile, aber damals war so, okay, ich hatte nur irgendwie Station in der Antarktis und habe damit dann versucht, irgendwie was rauszufinden. Habe dann auch irgendwann diese Stellen gefunden. Und im Grunde gab es da zwei Stellen, die für mich passten. Das war halt einmal der Elektroingenieur, entsprechend ja Elektrotechnik hier studiert. Und für die Bandbreite, ich habe vorher eine Ausbildung gemacht, was halt auch nicht ganz schlecht ist, dass man da auch so ein bisschen Praxis mitbringt. Das heißt, rein Theorie, gerade in diesen technischen Parts, also ist wichtig, aber so ein bisschen Praxis, wenn man die auch noch hat, ja, zum Beispiel so ein bisschen Löten üben im E-Labor, das kann dafür sicherlich nicht geschadet haben, dass man sich da auch mit der Praxis mal auseinandergesetzt hat.
Hast ja sogar eben erwähnt, dass du da irgendwo mal einen Kondensator ausgetauscht hättest.
Genau, das war halt so, da kamen die Geophysikerinnen an, also ja, wir haben hier, das war irgendwie ein Prototyp für ein Messgerät, das heißt, es war halt auch nur ein Stück vorhanden und da war, ich meine, es war ein Kondensator, der abgefallen war, weil dann, ja, wie es halt so ist, man hat halt diese Leiterplatte entworfen und dann doch irgendwie bei der Bauteilauswahl nicht ganz geachtet, der passte nicht genau auf dieses Footprint drauf. Ja, da habe ich natürlich dann auch mit der Löterfahrung aus Ausbildung und E-Labor dann mir alles zusammengesucht, was ich in der Station finden konnte. Das heißt, ich habe mir noch eine neue Lötspitze geschnappt, damit die auch wirklich gut ist, noch ein bisschen Flussmittel dabei und habe dann diesen Kondensator sehr fachmännisch wieder auf diese Platine angebracht, damit halt die Messungen weiterlaufen konnten.
Wie geht's dir jetzt danach, nachdem du ein Jahr in der Antarktis warst?
Ja, also erstmal war es so ein, man muss wieder ankommen, war dann weil man ja auch in der Antarktis quasi, wie ich schon sagte, jeder Tag ist ein Arbeitstag. Das heißt auch im Umkehrschluss, man hat da keinen Urlaub. Also es ist nicht mal eben so, ach ja, dann ein Jahr, okay, aber ich muss zwischendurch mal irgendwie manchmal 2 Wochen Urlaub oder so. Das geht da halt nicht. Das heißt, nach der Rückkehr hatte man dann erstmal quasi seinen 2-Jahres-Urlaub, was natürlich auch für die ein oder anderen hilfreich ist, um ja dann einen neuen, ja, auf Jobsuche zu gehen, einen neuen Job zu suchen. Denn man muss sagen, diese Stelle ist eine auf 2 Jahre befristete Stelle. Das heißt, wir haben die Vorbereitung, wir haben das Jahr oder circa 13 Monate sind es in der Regel, weil man noch eine saubere Übergabe auch an erstmal von den Vorgängern bekommt und an die Nachfolger gibt. Und dann hat man quasi nochmal seine Urlaubszeit und dann ist dieser Vertrag auch zu Ende. Das heißt, das ist jetzt nicht so, okay, danach gehe ich nochmal ein Jahr in die Antarktis, sondern dann geht's halt in einen neuen Job. Ich hatte das Glück, dass mein Arbeitgeber mitgespielt hat und ich quasi meine alte Stelle wieder antreten konnte. Das heißt, da brauchte ich jetzt nicht direkt auf Jobsuche gehen. Allerdings mittlerweile hat sich das auch wieder geändert. Das heißt, ja, irgendwie treibt's mich in die Ferne. Jetzt aktuell Wohnsitz ist Helgoland, Deutschlands einzige Hochseeinsel, wo ich jetzt ja, beim Alfred-Wegener-Institut bin und da auch als Ingenieur für Messtechnik aktuell tätig.
Also obwohl das eine befristete Stelle war, hast du bei dem Arbeitgeber, der dich in die Antarktis geschickt hat, bist du jetzt wieder beschäftigt?
Wenn man ins Detail reingeht, nicht ganz, weil ich während der Antarktiszeit nicht direkt beim Alfred-Wegener-Institut beschäftigt war. Das Alfred-Wegener-Institut ist aber der Inhaber und Betreiber von dieser Station. Für den technischen Betrieb ist das Ganze aber vergeben an eine Reederei. Das heißt, da war ich bei der Reederei angestellt. Das hat sich da so ein bisschen aufgeteilt. Die Wissenschaft, die Ärztin, die waren beim Alfred-Wegener-Institut angestellt. Koch, Techniker war halt über die Reederei angestellt. Hat jetzt aber auch für das Untereinander quasi nicht interessiert, weil wir waren halt ein Team. Aber genau.
Ja. Okay, da hat sich irgendjemand anderes Gedanken über die Hintergründe gemacht. Und nach der Rückkehr, worauf ich gerne noch hin wollte, ist, wie geht's dir gesundheitlich? Man hört immer so Sachen von, mit den Augen ist das nicht so gut, immer in die Ferne gucken und das Gehirn schrumpft oder sowas. Stimmt das?
Ja, das Gehirn schrumpft. Das klingt jetzt, wenn man es so sagt, dramatischer, als wenn man es dann genauer betrachtet und sagt, ja, es gibt halt einen Teil des Gehirns, wo festgestellt wurde, dass dieser von der Größe her es war irgendwo im 10%-Bereich schrumpft. Wir waren auch selber Versuchskaninchen in Anführungsstrichen. Wir haben freiwillig an einer Studie teilgenommen oder konnten freiwillig teilnehmen, wo entsprechend das in Kooperation mit der Charité in Berlin und der NASA untersucht wird oder auch weiter verfolgt wird. Es schrumpft dieser Bereich im Gehirn. Das sagt aber nichts über irgendwelche Langzeitauswirkungen aus. Und zweitens ist halt auch die Frage, ja, schrumpfen, es ist halt erstmal die Größe, die man feststellt. Wie weit das noch Auswirkungen hat, da bin ich jetzt auch nicht der Fachmann, aber es ist zumindest nicht, dass man sagt so, okay, da ist jetzt, du hast jetzt große Probleme dadurch. Offensichtlich ist es halt, man hat in der Antarktis weniger Reize dadurch, dass wenn man rausguckt, ist es halt bis zum Horizont weiß. Der Himmel ist dann entweder blau, grau oder schwarz. Das heißt, da hat man jetzt nicht die große Abwechslung, aber andererseits ist es halt ein Jahr und man macht das ja nicht für ewig. Also ist es, glaube ich, da auch so, wie es sich in dem ein Jahr vielleicht irgendwie, ja, in Anführungsstrichen schrumpft. Aber danach ist man ja auch hier wieder in der Paderborner Natur unterwegs und kann sich da dann die Abwechslung holen zu diesem ein Jahr.
Und dann darf das Gehirn wieder wachsen und alles ist wieder gut.
Ja, also ich muss sagen, also wirklich was gemerkt hat man nicht. Wir haben verschiedene Fragebögen gehabt. Wir haben verschiedene Tests auch gemacht. Ich glaube, das meiste war bei den Tests, da man sie wiederholt hat, hat sich zumindest ein Lernerfolg eher eingestellt, als dass man jetzt bei diesen Tests schlechter geworden ist.
Ja, spannende Geschichte. Damit bedanke ich mich, dass du hier für diesen Podcast da warst.
Gerne.
Danke an die Zuhörenden. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet.
Current Affairs, der Podcast des Instituts für Elektrotechnik unter der Leitung von Patricia Höfer an der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Jan Beinfor, Technik und Redaktion Yannick Greve, Sprecherin Yasemin Şencan. Ihnen gefällt Current Affairs? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.